Kurz und würzig. Der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Mein Name ist Steffen Hess und mit mir hier ist wie immer die wunderbare Anni Kilpert.
Hi!
Ja, Anni, hallo. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben nämlich hier im Studio zum ersten Mal einen Studiogast und es ist ein netter Kollege von dir. Man könnte auch sagen, deine bessere Work-Bestie.
Ja.
Erzähl doch mal, wen wir denn hier haben.
Genau, wir haben heute den Matze hier. Matze, sag mal hi.
Hi.
Genau, Matthias Berg oder auch Dr. Matthias Berg, wie er ganz offiziell heißt. Und Matze ist meine Doppelspitze in der Abteilung Smart City Design. Den haben wir heute eingeladen.
Ja, schön. Herzlich willkommen. Und dann, wer bist denn du eigentlich?
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Und vor allen Dingen, dass mir die Ehre obliegt, der erste Studiogast zu sein. Das wusste ich gar nicht. Wunderbar. Ja, Matthias bin ich. Wir bilden gemeinsam die Doppelspitze, Anni und ich. Also Smart City Design at Fraunhofer Jese. Und bin hier seit 2018 im Haus. Vorher lange in Norddeutschland gewesen, in Bremen. Und dann hat mich das Jese gerufen und ich bin gekommen.
Ja, schön. Du bist schon von selbst gekommen. Und
richtig.
Aber Matthias ist ja auch ein ganz Süßer. Deswegen, Anni, haben wir heute hier leider keine Schnitschen, sondern was ganz Besonderes.
Genau. Wir haben heute uns angepasst an den Studiogast, den wir ja schon eine Weile auch gut kennen. Und weil wir dich so gut kennen, Matthias, haben wir heute keine Schnittchen dabei, sondern Cookies. Wir haben hier drei schöne American Cookies dabei, wo man nicht weiß, ob da mehr Cookie-Teig oder mehr Schokodrops drin sind. Sie sind auf jeden Fall sehr gut mit Schokolade gefüllt. Und das ist heute unser Schnittchen. Aber vielleicht, was ist denn dein Lieblingsschnittchen, wenn es jetzt keine Cookies sind?
Ja, als Pfälzer muss ich ja mittlerweile eigentlich Leberwurst sagen, ja. Aber
hatten wir noch nicht.
Hatte die noch nicht? Nee. Geht so einiges.
Okay. Bist flexibel.
War mir nicht total flexibel.
Okay. Gut, du hast schon gesagt, wer du bist vielleicht. Was ist denn so dein Hintergrund? Du bist ja kommst ja nicht ursprünglich aus der technischen Sparte, sondern kommst ja von woanders her.
Okay, also ich bin tatsächlich studierter Kultur-, Musik- und Wirtschaftswissenschaftler. Mhm. Damals noch der gute alte Magister. Und nach dem Studium habe ich dann mit der Promotion angefangen und das dann im Fach Kommunikations- und Medienwissenschaft, also habe dann zur Sozialwissenschaft gewechselt und danach habe ich dann ein Postdoc-Projekt gemacht mit einer kommunikations- und medienwissenschaftlichen Perspektive auf die Digitalisierung im ländlichen Raum. Also welche Rolle spielt Digitales und spielen insbesondere digitale Medien im ländlichen Raum.
Mhm. Cool.
So, und Doppelspitze mit Anni.
Mhm.
Erzähl doch mal so ein bisschen mal auf dem Nähkästchen. Läuft das so ganz gut? Oder
ich halte mir auch die Ohren zu.
Wie ist es denn so?
Das deckt sich 1:1 mit der Kommunikation nach außen, wo wir ja schon verschiedentlich darauf hingewiesen haben, was das für ein irres Erfolgsmodell ist mit der Doppelspitze. Und tatsächlich ist es auch wirklich so. Also es ist echt eine klasse Situation. Man ergänzt sich super gut, man kann sich aufteilen, man ist für die Leute in der Abteilung da. Auch wenn wir beide unterschiedliche Schwerpunkte haben und ja auch einen unterschiedlichen Hintergrund. Was du für einen Hintergrund hast, wissen die Leute schon, oder?
Ja, ich glaube aus der ersten Folge.
Aus der ersten
Folge. Nochmal kurzer Recap. Ich bin Soziologin und Raumwissenschaftlerin.
Sehr gut. Genau, also passt super. Man kann sich aufteilen, man kann man erhöht einfach auch die Angriffsfläche für die Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung. Von daher ganz hervorragend.
Mhm, okay. Du bist ja schon eine Weile hier, hast du erzählt. Was ist denn dein Lieblingsprojekt?
Oh,
ja.
Das ist eine ganz gemeine Frage.
Nein, das ist eine schwierige Frage, um dich ein bisschen herauszufordern.
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Es gibt kein Lieblingsprojekt. Das hat jedes Projekt einfach seinen Schwerpunkt und einfach seine Einzigartigkeit. Und das ist halt natürlich extrem schön, wenn du so eine immense Spanne von Projekten hast. Das reicht von einer Betreuung des Landkreises Bitburg-Prüm im Kontext der Modellprojekte Smart Cities, wo es um eine technische Projektbegleitung geht, also viel um Unterstützung, die Smart City-Projektverantwortlichen unter die Arme greifen, ihnen weiterhelfen, bei technischen Dingen beraten, so eine Schnittstelle auch zur technischen Expertise bilden. Da machen wir gerade zum Beispiel die Smart City, Smart Region App, die vorbereitet wird und dieses Jahr noch gelauncht werden soll, geht über Projekte wie, ich sage jetzt mal zum Beispiel Heimat 2.0, wo es um eine Forschungsassistenz geht, um eine Begleitung von Modellprojekten und die wissenschaftliche Auswertung dazu, bis hin zu wirklichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten wie zum Beispiel Aging Smart zusammen mit dem DFKI und der RPTU, also sprich der Uni hier in Kaiserslautern, wo wir ein Decision Support System entwickeln, das insbesondere die Bedürfnisse der Babyboomer-Generation, also der Generation, die ab jetzt und die nächsten 15 Jahre in Ruhestand gehen, verbunden mit der demografischen Herausforderung, die sich dann auch in der Stadt- und Regionalplanung niederschlägt, und dafür ein System zu entwickeln, das deren Bedürfnisse in Betracht zieht und da die Stadt- und Regionalentwicklung unterstützt. Mhm.
Okay, jetzt hast du ein bisschen versucht, dich so rauszureden.
Ja.
So einfach lassen wir dich aber da nicht gehen. Wenn du uns schon kein Projekt nennst, was sind denn deine Lieblingsprojektpartnerinnen und Partner? Also lieber Auftrag direkt von der Kommune, hands-on, oder Forschungsprojekt, wo man auch ein bisschen vielleicht stärkere Freiheit hat, oder Industriekunde?
Mhm. Ja, muss ich dich leider enttäuschen. Wirst du auch da keine konkrete Antwort kriegen, sorry.
Vote for Matthias.
Das ist so eine typische Eigenschaft der Sozialwissenschaftler. Die sagen immer, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte. Take it or leave it.
Also das wird ja ein ganz langer Podcast.
Das kann man, das ist vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich meinem Hintergrund geschuldet, wirklich aus der Universität und lange Jahre auch aus der Grundlagenforschung kommend. Und dann ja auch eine bewusste Entscheidung, in die angewandte Forschung zu gehen. Und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich auch in dem Sinne Opportunist, dass ich, wie du sagst, eine direkte Beauftragung der Kommunen unheimlich charmant finde, weil du halt wirklich unterstützen und am Ende des Tages auch sehen kannst, was du damit bewirkst, was dann wirklich de facto auch umgesetzt und in der Praxis gelebt wird. Das ist eine super tolle Sache, es ist ein tolles Gefühl. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass hier beim Fraunhofer allgemein natürlich auch der Forschungsansatz ganz, ganz stark ist und dass hier und da dann doch immer noch ein Projekt da ist, was dann natürlich nicht Grundlagenforschung ist, was aber einfach an das Arbeiten in diesem Bereich anknüpft. Und deswegen bin ich auch total froh, wie eben gesagt, Aging Smart zum Beispiel, das ist in dem Sinne auch ein einmaliges Projekt, wo angewandte Forschung, also die Entwicklung dieses Decision Support Systems, verknüpft ist mit 10 Lehrstühlen, die auch Grundlagenforschung machen. Und das ergänzt sich ganz hervorragend. Und dann nehme ich mir auch gerne das mal mit, mal wieder in den Bereich reinzuschauen und reinzuschnuppern.
Mhm. Wir haben jetzt viel gehört, dass Forschung dir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, es ist auch klar, wenn man deinen Weg betrachtet, was du bisher gemacht hast. Welchen Stellenwert hat denn Forschung deiner Meinung nach im Moment in Deutschland im Smart City Bereich? Oder vielleicht auch welchen sollte es haben? Also welchen hat Forschung und welchen sollte sie haben?
Also gerade im Smart City Bereich, Smart City hat einfach eine ganz, ganz starke angewandte Ausrichtung und das auch zu Recht. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, es geht eben oder kann auch nicht einfach nur um die Umsetzung dessen gehen, wo man bisher auch mit Forschungsanteil Erkenntnisse gesammelt hat. Das ist es auch nicht. Von daher, ich meine, wir machen ja im Rahmen der KTS auch die Begleitforschung. Das ist auch genau der Punkt, wo ich am intensivsten eigentlich in die Modellprojekte Smart Cities involviert bin. Und
was ist die KTS?
Die Koordinierungs- und Transferstelle der Modellprojekte Smart Cities.
Ja. Sternchen.
Fußnote. Genau. Also sprich, auch da lebt es von der Kombination von angewandter Orientierung, von Umsetzung und von einer forschenden Begleitung. Aber wenn man mich natürlich fragt, also
dich persönlich.
Mich persönlich mhm. fragt, immer gerne mehr Forschung, Fragen gibt es genug.
Ja, schön. Dann mal Hand aufs Herz. Du merkst, ich gebe jetzt nochmal eine A-B-Frage.
Oh, super.
Die Smart City. Mehr Digitalisierung oder mehr Stadtentwicklung? Was ist dein Lieblingsgericht, Matthias? Alles.
Nee, das ist ja tatsächlich ein Punkt, den ich versuche immer stark zu machen. Wenn du dir, das ist natürlich die schlimmste Antwort, die man dann geben kann, ne? Wenn man sich Smart City historisch anschaut, sorry dafür, dann haben wir in Deutschland einfach ganz klare Pendelbewegungen. Ne? Wir haben einen Aufschlag, der sehr stark technisch und auch wirtschaftlich und marketingorientiert getrieben war. Dann haben wir einen Pendelausschlag in die Richtung Menschzentriertheit, Mensch im Mittelpunkt. Und auch die Stadt- und Regionalentwicklungsfragen. Und das Pendel gehört natürlich genau in die Mitte. Also sprich, einen reinen Stadtentwicklungsfokus, der die, sagen wir mal, digitalen Aspekte außer Acht lässt, ist genauso wenig zweckdienlich wie ein rein Technologiefokus. Also man muss es einfach da im Kern miteinander verbinden.
In dem Zusammenhang hast du mal gesagt, dass es ein Irrtum ist zu glauben, dass ein Generationenwechsel mehr Bereitschaft zur Digitalisierung bringt. Auch gerade in Verwaltung vielleicht oder im Smart City-Kontext. Vielleicht führst du ein bisschen aus, was du damit meinst und wie das vielleicht auch gerade in unsere Zeit passt.
Da fällt mir tatsächlich die Antwort gar nicht schwer, weil den Monolog musste ich gerade letzte Woche noch in der Expertenkommission dann einbringen. Da treibt es mich immer um. Und das kommt tatsächlich aus der Vorgeschichte als Kommunikations- und Medienwissenschaftler, wo wir viel Forschung gemacht haben zu Mediengeneration. Also welche Rolle spielt Technologie im Generationenkontext und wie gehen unterschiedliche Menschen, unterschiedlich alte Menschen mit digitalen Medien um und welche Bedeutung hat das? Und da ist man relativ schnell bei diesem schon irgendwie total super griffigen, sexy Konzept der Digital Natives und Digital Immigrants, was natürlich auch eine lange Entstehensgeschichte und Vorgeschichte hat und was auch wirklich schon alt ist. Und
kannst du ganz kurz was Digital Immigrants, was du darunter verstehst? Also Natives ist, glaube ich, relativ geläufig, aber Immigrants?
Ja, machen wir es tatsächlich doppelt auf. Also die Natives sind die mit digitalen Medien aufwachsen, also quasi ab Geburt mit Digitalisierung, mit Digitalität konfrontiert sind und da natürlich eine andere Haltung zu entwickeln. Das ist völlig klar, weil es einfach normal ist und weil es im alltäglichen Kontext immer da ist und nichts Besonderes mehr ist. Und die Digital Immigrants, so das Konzept, das sind die ohne digitale Medien aufgewachsen sind und bei denen dann dieser Wandel der Digitalisierung erst im Lebensverlauf und zu unterschiedlichen Biografieabschnitten dann zum Tragen kommt und Realität wird. So. Und das ist auch total fein und das ist auch nachvollziehbar. Das löst einfach ein unterschiedliches Umgehen mit digitalen Medien aus. Das löst auch eine andere Einstellung dazu aus. Aber wenn man das dann wiederum im angewandten Bereich sieht, oder wenn man zum Beispiel Institutionen wie Kommunen, aber beileibe nicht nur Kommunen hat, die damit dann auch agieren, dann sieht man häufig, dass da so ein gewisser Irrtum mitschwingt und der heißt, dass sich auch die digitale Kompetenz oder die Medienkompetenz quasi natürlich und automatisiert vermittelt. Das heißt, sprich, dass da, wo ältere Menschen nachweislich wirklich viel lernen müssen im Umgang mit digitalen Medien, entsteht da so ein bisschen das Trugbild, dass das die Jungen automatisch können und das quasi mit der Muttermilch aufsaugen. Und das ist eben nicht der Fall, das stimmt nicht. Na, also da gibt es ganz unterschiedliche Muster. Natürlich haben die überhaupt kein Problem, mit einem Touchscreen umzugehen und natürlich haben die kein Problem, sich in den Funktionalitäten von sozialen Medien zurechtzufinden, das schon. Aber das, was hinten dran steht, die Strukturen, die damit verbunden sind, was auch das im Endeffekt technisch bedeutet, was da hinten dran steht, das sind eben Aspekte, die nicht natürlich angeeignet werden. Und das heißt ganz konkret gesagt, aus einer kommunalen Perspektive, wenn ich das überspitzt formuliere und sage, naja, das mit der ausbaufähigen digitalen Kompetenz im Mitarbeiterinnen- Mitarbeiterstab, das wird sich ganz natürlich irgendwann lösen, dadurch, dass die Jungen einfach das können, was die Alten jetzt nicht mehr lernen brauchen, und dann ist das Problem in 10 Jahren automatisch gelöst. Das ist eben nicht der Fall. Also sprich, eine explizite Kompetenzvermittlung, die muss ich immer mitdenken, die muss ich immer vorhalten, völlig unabhängig vom Alter meiner Belegschaft. Und das ist einfach extrem wichtig, dass man das im Kopf hat. Und das bezieht sich eben nicht nur auf Kommunen, sondern eigentlich auf alle Bereiche.
Was kann man daraus jetzt lernen für Aus- und Weiterbildung von Menschen, die, sagen wir mal, den Verwaltungsfachwirtin oder eine ähnliche Ausbildung gehen? Welche Skills muss man da schon früh vermitteln, um quasi dem entgegenzuwirken dann auch?
Das ist schon mal überhaupt ein guter Punkt, das in der Ausbildung mitzudenken und das auch mitzugeben. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Stadtplanung, Stadtentwicklung denke, wo natürlich auch Digitales ein Thema spielt, aber es erschöpft sich momentan halt in der Ausbildung ganz oft in digitalen Planungstools, allen voran Geoinformationssysteme, die natürlich in dem Bereich sehr, sehr wichtig sind. Aber das hat noch nicht viel zu tun mit Datenplattformen, mit Datenbanken, mit jetzt den digitalen Zwillingen, die in aller Munde sind. Also sprich, solche Aspekte dann auch in der Ausbildung zu berücksichtigen, ist extrem wichtig, weil wir einfach mittlerweile wissen und auch schon, ja, man kann ja mittlerweile sagen, dann doch leider Jahrzehnte Erfahrung damit haben, dass wir immer wieder versucht haben, Technologie in irgendeinen Kontext reinzukippen und den Leuten zu sagen, jetzt geht mal damit um, jetzt haben wir alles, was wir für die Lösung der Probleme brauchen. Und das ist sehr, sehr bitter, wenn man sieht, dass es teilweise heute wirklich noch so läuft, dass man es wirklich nur über die Technologie denkt und den Kompetenzaspekt dabei außer Acht lässt, weil dann kann es einfach nicht funktionieren.
Danke dir. Dann biegen wir jetzt mal ab in ein anderes Thema. Und zwar warst du letzten Herbst, als wir uns in Berlin auf der SCON rumgetrieben haben, warst du in Barcelona auf der Expo. Ich nenne sie nur Expo. Ich glaube, sie hatten
Smart City Expo World Congress.
Ah ja, okay. Sie hat auch noch einen schönen langen Namen. Genau, erzähl mal so ein bisschen, wie fandest du es? Was hast du mitgenommen? Wie war so dein Eindruck?
Ja, einerseits natürlich total schade, dass ich dann zum zweiten Mal in Folge dann nicht auf die Smart Country Convention konnte.
Richtige Antwort.
Ist natürlich extrem schade. Auf der anderen Seite ist Barcelona auch ganz okay.
diese Jahreszeit.
Auch um diese Jahreszeit dann, ja. Es ist eine beeindruckende Veranstaltung, das muss man ganz klar sagen. Wir haben da etwas über 1000 Aussteller und wir haben über 25.000 Besucherinnen und Besucher in dann doch einfach einer sehr schönen Stadt. Und das ist schon ein ganz nettes Gesamtpaket, das muss man schon sagen.
Mhm. Was gibt's da so für Stände? Was kann man da erwarten?
Das geht von, es ist eine globale Messe, es ist eigentlich die führende globale Smart City Messe weltweit. Die hat auch unterschiedliche Ableger in unterschiedlichen Teilen der Erde, aber das ist im Endeffekt so, dass das Event in Barcelona, von dem alles ausging. Von daher hast du die ganze Welt vertreten. Also du hast über alle Kontinente hinweg, du hast extrem viele Länderstände, also sprich einzelne Länder, USA, China, Kanada, die da einfach zeigen, was sie im Smart City Bereich haben. Du hast
wie schneiden wir da so ab? Also man sagt ja immer, wir sind so ein bisschen hinten dran. Ist das so ein Eindruck, wenn man dann so über die Messe läuft, dann wird das bestätigt, oder?
Also da wollte ich eigentlich aufbauen und dann tatsächlich irgendwie noch zum Schluss hinkommen. Aber ja gut, okay, ich sag's dann direkt.
Nein, du weißt ja, dass ich ungeduldig bin.
Ja. Die deutsche Repräsentanz ist immens tatsächlich. Das fand ich total überraschend. Vor allen Dingen vor 2 Jahren in 2023. Also es unglücklicherweise so war, dass Smart Country Convention und Smart City Expo World Congress tatsächlich terminlich komplett parallel liefen, hat man sich gefragt, meine Güte, wo kommen denn die ganzen Leute her und wer soll denn dann überhaupt noch in Berlin sein? Aber es waren scheinbar auch noch welche in Berlin. Nein, also das ist auch tatsächlich gut gemacht und gut umgesetzt. Die deutschen Kommunen sind alle auf einem Punkt und sind vor allen Dingen in Bundesländerständen dann repräsentiert. Aha. Und da hast du halt große Flächen für Bayern, für Hessen, für für NRW, Sachsen, Thüringen. Die sind alle auf einem Punkt. Die haben alle relativ unterschiedlich große, aber dann doch große Stände. Und dann bringt das Bundesland sowohl kommunale Showcases mit, also Leuten aus den Kommunen, aus den Modellprojekten, aber auch drüber hinaus, mit Anbietern, mit Forschungsinstitutionen, die dann alle gebündelt jeweils an einem Stand sind. Also sprich, da muss ich sagen, war ich wirklich positiv überrascht, weil es im Endeffekt so ein Smart City Deutschland Klassentreffen ist, was dann da auch passiert, und das alles eingebettet in einem immensen internationalen Rahmen auch.
Ja, cool. Jetzt heißt Messe ja auch immer, wird ja immer Messeerfolg dann auch bei den Aftershow-Partys gemessen. Also bei der Small Country Convention ist ja da immer einiges auch geboten an Bitkom-Abendveranstaltungen oder verschiedenen Standprogrammen. Wie ist denn das so bei einer internationalen Messe?
Ja, da geht auch einiges. Ne? Also
ein Schmunzeln auf den Lippen.
Durchaus, also der Deutsche Abend findet dann eben in diesem deutschen Distrikt statt. Der hat tatsächlich auch sich einen internationalen Ruf erarbeitet. Das muss man ganz klar sagen. Da bietet dann auch jeder so seine lokalen Specials. Da muss man tatsächlich neidlos sagen, dass der Besucherinnenverkehr am Bayern-Stand schon immens ist. Also Bier und Brezen geht global dann doch schon echt ganz gut. Aber kannst natürlich auch irgendwo am Sachsenstand dann Saale Unstrut Weinchen trinken. Also es geht schon ganz gut. Also ist viel los. Das machen aber durchaus auch andere.
Welches Land hat dich denn besonders beeindruckt, wenn du so mal über die Messe geschlendert bist, dir vielleicht verschiedene Länder angeguckt hast? Also jetzt beeindruckt vielleicht gar nicht, weil sie super weit sind. Kann auch andere Kriterien haben.
Ja, also was natürlich super spannend ist dadurch, dass es natürlich in Barcelona stattfindet und Barcelona selbst auch im Smart City Kontext eine Vorreiterrolle hat. Also sprich, das ist auch kein Zufall, dass der Smart City Expo World Congress in Barcelona stattfindet. Hast du halt eine unheimlich starke Repräsentanz dann von der Region, von Spanien insgesamt. Also das ist schon immens und auch sehr beeindruckend zu sehen. Du siehst es aber auch ganz spannend, dass zum Beispiel die Benelux-Staaten zusammen auftreten. Also sprich, du hast nicht nur einzelne Länder, sondern auch dann Zusammenschlüsse. Das ist schon super interessant.
Und gibt es ein Projekt, das dich wirklich gecatcht hat? Also jetzt keine, nicht so die Gesamtheit, sondern irgendwas, wo du denkst, oh, das ist cool?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Sache, die mir, weil sie mich vorher schon umgetrieben hat, besonders in Erinnerung geblieben ist, der digitale Zwilling vom Flughafen in Vancouver. Und das muss man halt auch dazu sagen, es ist Messe, es sind Stände, aber es ist auch ein großes Programm drumherum. Es sind viele, viele Vortragssessions da auf den Ständen oder aber auch in Veranstaltungsräumen dann nochmal separat von wirklich kleinen Arbeitstreffen bis hin zu großen Vorträgen. Und einer, der mich dann zufällig ereilt hat, war wirklich eine Präsentation vom digitalen Zwilling des Flughafens Vancouver, was ich ein unheimlich spannendes Projekt finde, was sie während Corona angefangen haben umzusetzen und dann im Endeffekt eine nicht nur 3D-Abbildung von dem kompletten Flughafendistrikt haben, sondern das wirklich ein Tool ist, was die Operations unterstützt, also wirklich die Steuerung des Flughafenmanagements und Businesses dann funktional unterstützt. Das ist schon, war schon sehr beeindruckend.
Ja, cool. Da habe ich noch eine Dreifachfrage für dich.
Cool, jetzt wird's langsam besser. Ja.
Und zwar erstens, was war so die geilste Technologie, die du gesehen hast? Also Flugtaxis und so, sind die alle schon da am Start oder was gab's da? Zweite Frage, was war die inspirierendste Keynote oder Vortrag, den du gehört hast? Und dritte Frage, was war denn das interessanteste Gespräch, was du vor Ort hattest?
Also die beeindruckendste Technologie, da ist der digitale Flughafen-Zwilling schon relativ weit vorne. Was mir aber auch extrem gut gefallen hat, war der digitale Zwilling von München. Das war tatsächlich so das Erste, was ich per Zufall mitgekriegt habe, weil ich in die Halle reingestolpert bin und München direkt vorne auf der Ecke gut platziert ist und dann auch zufällig auch noch direkt einen digitalen Zwilling-Vortrag. In dem Falle war es die Abbildung des kommunalen Wärmeplans im digitalen Zwilling, die öffentlich zugänglich ist und dementsprechend dann auch eine partizipationsorientierte Ergebnisse des Wärmeplans im digitalen Zwilling präsentiert. Und dann bin ich noch stehen geblieben. Und der Folgevortrag ging dann um die Kombination vom digitalen Zwilling mit generativer KI, wo du halt, also es ist dann noch ein experimenteller Status, aber wo du halt wirklich Textprompts eingeben kannst und auf Basis der Daten im digitalen Zwilling und der Datenplattform werden dir dann Auskünfte gegeben. Das war auch super spannend, ja.
Hat man da was gesehen? Also was ist denn dann so eine typische Frage? Hat man da was gesehen?
Ein Use Case war, wenn ich mich recht erinnere, Leute, die
ganz kurz, Beispiel, Anni greift schon zu den Keksen parallel.
Ach so, ich dachte, die wären alle für mich. Das sind ja, okay.
Aber es sind doch drei Kekse für drei Leute.
Ach so, okay. Okay, gut. Nee, weiß ich Bescheid. Danke für die Klärung. Ein Textprompt war zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, Frage Wohnstandortwahl. Wo suche ich mir eine Wohnung? Welcher Stadtteil hat zum Beispiel, wenn ich irgendwie, wenn ich eingeschränkt bin oder spezielle Vorlieben habe, sagen kann, wo wäre mein bester Stadtteil? Wo soll ich nach einer Wohnung schauen? Bildet es dann ab.
Also ganz klassisch für mich jetzt, wo sollte ich in München wohnen? Und dann als Antwort, entschuldigen Sie, Ihr Budget reicht leider nicht aus.
So ungefähr, ganz genau. Richtig, den Prompt, wo kann ich in München günstig wohnen, den haben sie nicht gefahren. Das wäre vielleicht noch ganz spannend gewesen. Ne? Ging dann aber eher so, wenn ich mich, also ich meine dann, wie ist das, wenn ich zum Beispiel blind bin oder wie ist es, wenn ich spezielle Barrierefreiheitsvoraussetzungen beachten muss.
Schön. Ja, und drittens, was war so dein persönlich oder eines deiner, natürlich waren alle Gespräche, die du hattest, Bombe, aber was war so?
Mega, ja, auf jeden Fall.
Etwas, was du teilen willst?
Spannend war ein Austausch mit Thomas Hampel von BizTech, die gerade im Bereich Metaverse unterwegs sind, weil das natürlich auch immer so ein Punkt ist, ist auch in aller Munde. Die Frage ist nur, was kann ich mir konkret drunter vorstellen? Und die bieten dann wieder so Metaverse-Services an. Also im Endeffekt ist ja die Frage, wie können wir grafisch wirklich hochauflösende 3D-Umgebungen online zugänglich machen, auch wenn mehrere Leute drauf zugreifen und die das so ein bisschen mit ihren Services supporten. Das heißt, du hast dann im Endeffekt sehr, sehr gute 3D-Visualisierungen, die im Endeffekt auf Game Engines aufbauen und kannst die dann aber über einen Browser ruckelfrei und mit einer hohen Performance dann im Endeffekt durchstreifen.
Und was macht man dann damit?
Erklär doch mal unsere Schnittstellen-Community.
Meta, aber wozu?
Für unterschiedliche Use Cases super interessant, also einmal im Bildungskontext auch, sind die auch explizit unterwegs und sagen, wie kann ich quasi in einem wirklich immersiven, also wirklich in einem ganz aufwendig gestalteten, dreidimensionalen Raum Schulungen abhalten, wo ich mich wirklich dann auch komplett reinbegebe. Das ist ein Fall. Tatsächlich auch, wo wir ja als IESE auch unterwegs sind, der Bereich Industrie 4.0 und Produktion und Produktionszwillinge und dann natürlich die Smart City. Und da ist, und das fand ich auch einen super spannenden Vortrag, der für mich auch so eine zentrale Frage gelöst hat und der dann sehr, sehr gut auch mit dem Metaverse korrespondiert. Ich war da immer auch so ein bisschen kritisch. Warum muss eigentlich der urbane digitale Zwilling zwangsweise 3D sein? Weil das ist ja eine Vorstellung, die man sehr häufig mitkriegt, auch von kommunaler Seite. Wenn ich eine dreidimensionale Abbildung von einer Stadt habe, dann habe ich meinen digitalen Zwilling. Und das ist jetzt von meiner persönlichen Überzeugung her mitnichten so, weil dann fängt die Musik erst richtig an. Ne? Also wenn ich dann die Daten reinspiele, wenn ich dann meine Simulationen fahren kann, wenn ich dann meine Analysen fahren kann, dann war für mich, ehrlich gesagt, die 3D-Visualisierung lange einfach nur ein nice to have. Und in Teilen ist das sicherlich auch immer noch so. Wenn ich aber im Bereich Partizipation, Bürgerinnenbeteiligung denke, wenn ich damit Dinge auch vermitteln will und What-If-Szenarien zum Beispiel der gebauten Umwelt fahren will, dann ist das schon ein ganz wichtiger Mehrwert und auch da nochmal in die Richtung Inklusion und Barrierefreiheit gedacht. Und das hat mich dann wirklich aus Rotterdam überzeugt. Die sagen, 3D ist Pflicht, weil wenn du von der Realität immer mehr abstrahierst, also sprich zweidimensional bist, wenn du irgendwelche Legenden brauchst, wenn du Darstellung von Stadt, ich sage jetzt mal symbolisch vermittelst, dann setzt das immer voraus, dass die Leute das auch verstehen, dass die sich die Legende anschauen, dass das für die zugänglich ist, dass sie das verstehen, dass sie im Kopf halt diese Übersetzungsarbeit leisten können. Und da bist du halt, wenn du eine hochqualitative, dreidimensionale Abbildung hast, dann verstehst du es direkt. Ne? Dann machst du es im Endeffekt, hast du den höchsten Level von Zugänglichkeit dann in der Darstellung und auch in dem, was du vorhast, was du planst. Und das ist für mich tatsächlich ein überzeugendes Argument.
Wie weit in der Zukunft liegt das für dich? Also wann werden wir in der Stadt Kaiserslautern nach Meterlautern gehen können?
Frag doch mal lieber erst nach München.
Das war jetzt ein großer Schritt. Okay, wir Meta München.
Ich denke, wir wissen alle, dass die Städte da sehr, sehr unterschiedlich weit fortgeschritten sind. Und wenn ich das Ganze dann wirklich auch datenbasiert mache, dann wissen wir, dass wir hier im Schnitt in Deutschland noch viel zu tun haben. Wenn ich sage, ich will einfach nur eine hochauflösende, dreidimensionale, zugängliche Abbildung der Stadt, ist es, glaube ich, tatsächlich technisch relativ gut realisierbar. Aber ich glaube, durchaus mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden. Und da weiß ich nicht, München, was da bei euch geht.
Shoutouts zu München. Was geht?
Ja, also heißt im Endeffekt in einer immens hohen Detailgetreue, ob jetzt KI gestützt oder nicht, das kann man sich dann ja vielleicht noch überlegen. Das wird sicherlich auch nochmal ein Gamechanger sein. Da ist auch viel mit automatisiertem Design und automatisierter Gestaltung heute möglich, aber wirklich eine 1:1 Nachbildung auf einem hohen grafischen Level, ja, wie gesagt, glaube ich tatsächlich eher eine Geldfrage als eine Zeitfrage.
Ja, schön. Dann geht von unserer Seite der Aufruf an Deutschlands Städte raus, uns hier das erste Meta- bzw. Cityverse zu präsentieren. Und dann kann ich auch direkt eine Einladung in den Podcast, denke ich, aussprechen für die Stadt, die uns da was zu berichten hat.
Mhm. Sehr gerne.
Gut, dann kommen wir zu unserer letzten Frage für heute. Und zwar, Matze guckt ein bisschen enttäuscht auf die Uhr, weil er gerne noch ein bisschen länger da sein wird. Und jetzt ist er noch schnell sein Cookie. Aber du musst gleich antworten können, okay?
War mal eine lange Frage.
Die Frage ist super kurz. Oh. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was ist für dich eine Smart City?
Du kannst auch alternativ eine Smart Region für uns definieren.
Ja.
Und das ist schon mal Schritt 1. Ich glaube tatsächlich, dass eine Unterscheidung von Smart City und Smart Region Sinn macht.
Mhm.
Die sind natürlich sehr nah beieinander und die bauen auf die gleichen grundlegenden Konzepte auf. Siehe Smart City Charta. Das heißt, es ist im Endeffekt, und da fange ich erstmal mit einer wissenschaftlichen Diskussion an und drifte dann so ein bisschen in das ab, was mir persönlich noch wichtig ist.
Nein, ja, es ist angewandte Forschung ist das hier.
Es ist natürlich, ist es eine Smart City oder eine Smart Region. Es ist ein Prozess, es ist ein Projekt, es ist nicht irgendwas, was ich in Zeitraum XY erreichen kann und dann bin ich smart und dann ist es alles fein, sondern es ist einfach ein fortlaufender Prozess. So. Und es ist ein Ziel, das ich damit anstrebe. Das heißt auch, es ist normativ gesetzt. Was heißt es? Das heißt, es ist ein Zielbild, das ich aktiv verfolge mit einer intelligenten Politik, einer intelligenten Strategie und einer Kombination von technologischen und sozialen, unwirtschaftlichen und Nachhaltigkeitsaspekten. Das heißt, ich sag mal so, wo Digitalisierung, wenn wir uns zum Beispiel den Medienbereich anschauen, ja lange einfach durch Innovation, also sprich auch durch Unternehmen getrieben wurde, ist eine Smart City wirklich ein Cut, wo man sagt, wir wollen diesen Wandlungsprozess aktiv gestalten und dem ein Ziel vorgeben. Und das ist kein rein politisches Ziel, sondern das ist im Idealfall ein Ziel, dass die Stadtgesellschaft, also sprich die Politik, die Verwaltung, die Unternehmen, vor allen Dingen aber auch die Zivilgesellschaft, sprich die Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam definieren und erreichen wollen. So, und das tun sie nicht nur, aber auch verstärkt mit digitalen Technologien. Natürlich, ich habe es eben gesagt, Nachhaltigkeitsaspekte sind einfach ein zentraler Punkt davon. Und das wirklich in einem im ökonomischen Sinne, ne? Das heißt, wir haben ja schon auch immer das Effizienzargument, was bei Digitalisierung mitschwebt und mitgenannt wird, das aber auch in einem ökologischen Sinne, klassischerweise das Erste, woran man denkt, wenn der Nachhaltigkeitsterminus fällt, aber, und das kommt wieder der Sozialwissenschaftler, genauso gut auch im sozialen Sinne nachhaltig. Das heißt, was die Leute mitnimmt, was die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt, und was einfach auch die Beteiligung und den Einsatz von Zivilgesellschaft erforderlich macht. So. Also das heißt, Smart City ist erstmal eine möglichst positive Zieldefinition von einer Einheit. Und das ist egal, ob das jetzt eine Stadt oder ein Landkreis ist oder eine einzelne Gemeinde. Aber wo der Unterschied zwischen der Smart City und der Smart Region dann doch reinkommt, ist, dass einfach die Realitäten und die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Das heißt, die Methoden können teilweise gleich sein, vielleicht teilweise auch die Technologien, aber das Problem ist dann teilweise doch ein anderes. Und das, auch wenn ich in den gleichen Themenbereichen unterwegs bin, ne, mein klassisches Beispiel ist Mobilität, ist natürlich ein immenses Thema in der Smart City, ist auch ein immenses Thema im ländlichen Raum, nur wo ich im Stadtkontext in der Regel dann digitale Technologien nutze, um ein immenses Angebot an unterschiedlichen Mobilitätsformen sinnvoll und optimal miteinander zu kombinieren, habe ich im ländlichen Raum eher die Situation, dass ich einfach kein Überangebot an Mobilitätsmöglichkeiten habe. Also sprich, da eher schauen muss, wie kann ich Automobilität sinnvoll mit dem ÖPNV sinnvoll mit ganz anderen Verkehrsmöglichkeiten kombinieren und teilweise diese auch in meinem Projekt auch erstmal bereitstellen und organisieren muss.
Ja, danke für diese schöne, kurze, zitierfähige Definition.
Zitierfähig,
zu Diensten,
zitierfähig
sehr gerne.
War sie auf jeden Fall.
Erläutern Sie bitte Smart City in sämtlichen Facetten.
Das war doch die Frage,
ja,
oder?
Ja, ich finde, das hast du optimal gemacht.
Ja, vielen Dank, Dr. Matthias Berg, Department Head Smart City Design am Fraunhofer ESE, für deinen Besuch im Podcast. Und ja, an unsere Schnittchen-Community da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, von unserer Seite bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ja, ciao.